Lisa bekam von ihrer Tante ein Weihnachtsgeschenk, das ihr nicht besonders gefiel, und es löste in ihr auf jeden Fall keine freudigen und dankbaren Gefühle aus. Und trotzdem sagte sie, wie es sich gehört, der Tante: Danke für das schöne Weihnachtsgeschenk, liebe Tante. Die Tante sagt: Ja, schon gut, Lisa, da gibt's nichts zu danken. Und dann Lisa, ermutigt durch dieses offene Wort der Tante, ich dachte, jetzt hat die wirklich Verständnis für mich, sagt dann: Das habe ich eigentlich auch gedacht, aber Mutti meinte, ich soll mich trotzdem bedanken. Ja, in der Erziehung ist es tatsächlich eine wichtige Aufgabe, den Kindern beizubringen, dass man sich bedanken soll, wenn man etwas bekommt. Das ist auch richtig so. Das Danke sagen kann man ja relativ einfach beibringen. Je kleiner die Kinder sind, je einfacher. Wobei, ich habe da auch so einige Erlebnisse im Hintergrund. So. Auch bei Kleinen ist es nicht immer so einfach. Aber ich lasse jetzt meine Tochter aus dem Spiel. Aber sie macht das heute gut. Viel schwieriger ist es, Kinder dahin zu bringen, dass sie dankbar sind. Das ist ein großer Unterschied zwischen Danke sagen und dankbar sein. Aber sprechen wir doch nicht von Kindern. Sprechen wir doch von uns. Wie sieht das denn in unserem Leben aus? Wir wissen bestimmt, wann man Danke sagen muss. Ich hoffe, dass wenigstens das jeder von uns weiß. Wir machen das automatisch, selbstverständlich. Aber sind wir auch dankbare Menschen? Sind wir Menschen, denen man abspüren kann, dass wir dankbar sind? In unserer Gemeinde bürgert sich so eine Tradition ein. Bei unserem letzten Gebetsabend, also nicht der letzte, sondern nur der letzte im Jahr, nehmen wir uns Zeit zum Überlegen, was uns Gott im vergangenen Jahr alles geschenkt hat als Gemeinde, wo wir ihn erlebt haben. Und selbst wenn wir ein schwieriges Gemeindejahr hatten, das hatten wir schon. Wir hatten schon ein Gemeindejahr, da wussten wir nicht, ob wir überhaupt noch existieren, dann am Ende des Jahres. Und selbst in diesem Jahr haben wir Listen gefüllt von dem, was Gott in unserer Mitte getan hat. Listen. Ich bin jedes Mal wieder neu verblüfft, was Gott tut, wenn wir uns Zeit nehmen, zu überlegen, wie hat er geführt, wie hat er gehandelt. Und dann danken wir natürlich auch Gott für all das, was er getan hat. So denke ich, dass es sicher nicht ein Schaden für uns ist, wenn wir uns am Ende dieses Jahres über die Dankbarkeit und die Wichtigkeit der Dankbarkeit einige Gedanken machen. Schließlich ist Dankbarkeit geradezu ein Markenzeichen von uns Christen. Immer wenn jemand hervorragend dankbar ist, nicht nur einfach Danke sagt, dann können wir schon einmal unsere Fühler ausfahren und denken, vielleicht ist das ja ein Christ. Warum? Weil das Markenzeichen eines Christen ist. Dass er dankbar ist. Ich habe früher einmal auf einer Bank gearbeitet und da hat man gesagt, der Mann am Schalter, der repräsentiert die Bank. Wenn der unfreundlich ist, ist die Bank unfreundlich. Wenn der freundlich ist, ist die Bank freundlich. Ich gehe wegen dem Schalterbeamten dann hin oder ich gehe nicht mehr hin. So einfach ist das. Und das Markenzeichen von uns Christen ist die Dankbarkeit. Undankbare Christen gibt es genauso wenig wie runde Dreiecke. Oder? Oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht? Paulus sagt in Ephesern: Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. So wollen wir uns heute Morgen Gedanken machen zu diesem Dankbarkeit. Mit wem sind sie lieber zusammen. Mit einem Menschen, der alles selbstverständlich, dem alles selbstverständlich ist, der vielleicht sogar ärgerlich hinnimmt, was man ihm gibt, der überall irgendetwas findet, wo er rummeckern kann? Oder sind sie lieber mit einem Menschen zusammen, der sichtlich dankbar ist, der sich über kleine Handreichungen freut? Keine Frage, oder? Keiner würde sagen, nein, ich bin am liebsten zusammen mit denen, die rummeckern. Das befriedigt mich zutiefst. Ich freue mich jedes Mal, wenn der meckert. Nein, wir freuen uns, mit den Menschen zusammen sein, die dankbar sind, die sich freuen können. Natürlich ist es viel angenehmer, mit dankbaren Menschen zusammen zu sein. Wir helfen ihnen viel lieber, weil sie sind dankbar. Man hat den Eindruck, man tut ihnen etwas Gutes. Und sie sind zufrieden. Es gibt ja Leute, denen kann man helfen. Das ist nie genug, sie sind nie zufrieden. Ich für mich mache das dann meistens so, ich weiß nicht zwar, ob das ganz christlich ist, aber manchmal helfe ich dann doch auch noch, aber dann denke ich, wenn die eh nie zufrieden sind, dann lasse ich es lieber ganz, ist ein Fass ohne Boden. Ein Ding ohne Ende. Man kann sie nie zufriedenstellen. Aber es ist sehr motivierend, wenn Menschen dankbar sind. Durch die ganze Bibel wird uns deutlich gemacht, dass Dankbarkeit eine grundlegende Haltung der Menschen ist, die Gott lieben. Paulus schreibt, bringt bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Und in Psalmen finden wir oft den Gedanken, dass es Freude macht, Gott zu danken. Herr, es macht Freude, dir zu danken. Dich, den Höchsten, mit Liedern zu preisen. Da merken wir das von dieser Begeisterung. Es macht Freude, dir zu danken. Und Paulus war es außerordentlich wichtig, dass Gott möglichst viel Dank entgegengebracht wird. Denn wenn wir Gott danken, wird er automatisch die Ehre bekommen, die ihm auch gehört. Und als Paulus die Gemeinde zur Fürbitte aufforderte, dass sie für ihn beten, für seine Situation, hat er nicht einfach vor Augen, dass ihm diese Fürbitte ihm persönlich nützlich sei. Es ging ihm eigentlich um die Ehre Gottes. Und das finde ich extrem faszinierend, was Paulus hier sagt. Auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, werden dann auch viele für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Das muss man so mal aufsaugen, was er hier sagt. Wenn sie für Paulus beten und Gott diese Gebete erhört und die Christen sehen, was Gott an Paulus getan hat, was wird dann geschehen? Dann werden alle, die das mitbekommen, Gott danken für die Gnade, die Paulus erfahren hat, und Gott wird geehrt. Es ging Paulus um die Ehre Gottes. Wenn Gott Gebete erhört, sollen die anderen Christen animiert werden, Gott zu danken. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auch erzählen, was Gott tut. Nicht, dass wir uns brüsten und sagen, ja, ich bin ein besonders Heiliger, weil Gott hat an mir besonders gewirkt. Nein, weil es darum geht, dass wir Gott den Dank bringen, den er allein verdient. Das hat Paulus gemeint. Selbst bei der Evangelisation bringt er diesen Gedanken hervor. Paulus geht es, dass Gott Dankbarkeit entgegengebracht wird und er so geehrt wird. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen. Damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Also Evangelisation verstand Paulus als ein Wachstum in der Ehre Gottes, in der Verehrung Gottes. Je mehr zu Jesus finden, je mehr werden Gott danken. Ich bin der tiefen Überzeugung, wenn wir Gott gegenüber dankbar sind, dann werden wir auch eine offene und gesunde Beziehung zu ihm haben. Wir werden auch nicht mit vielen Zweifeln zu kämpfen haben. Wir werden eben zufriedene, dankbare Christen sein. Wer dankbar ist, der ist reich. Und warum ist er reich? Warum ist ein dankbarer Mensch reich? Weil er zufrieden ist, ja? Weil er genug hat, ja? Frieden, ja. Warum hat er Frieden? Weil er sieht, was Gott getan hat, weil er ein Beschenkter ist. Nur ein Beschenkter kann Danke sagen. Und deshalb ist er reich. Weil jemand, der beschenkt ist, der bekommt etwas und hat den Eindruck, jetzt habe ich etwas bekommen, was ich nicht hätte. Was ich nicht aus mir selbst heraus haben kann. Deshalb bin ich reich. Ich bin beschenkt. Ich bin ein beschenkter Mensch, das macht mich reich. Echte Dankbarkeit freut sich über den Reichtum, der mir geschenkt ist. Und alles andere ist ja nicht echte Dankbarkeit. Ich habe das mal so erlebt, als ich in die Ausbildung ging. Wir haben vorher beide verdient, meine Frau und ich. Waren beide berufstätig. Wir hatten genug Geld, kein Problem. Wir haben auch gespart für die Ausbildung. Und dann hat uns jemand mal ein paar Kaffee gebracht, haben wir gesagt, danke vielmals. Das finde ich ja nett, dürft ihr uns auch wiederbringen, kein Problem. Aber das hätten wir selber kaufen können. Wir hatten genug Geld. Es war eine nette Aufmerksamkeit. Und was mich verblüfft ist, als wir dann nicht mehr verdienten, als ich in der Ausbildung war und vom Ersparten leben musste und mir jemand einen Sack Kaffee schenkte, da war ich viel dankbarer. Dann war das eben nicht mehr, ja, das hätte ich mir eh leisten können, dass mein Bankkonto wäre da nicht groß eingebrochen wegen einem Kaffee. Aber da habe ich etwas bekommen, was ich eben gut brauchen konnte. Die Dankbarkeit war größer. Und wenn jemand in dieser Welt beschenkt ist und überreich beschenkt, dann sind es doch wir Christen, die durch den Tod und die Auferstehung von Jesus ein so großes Geschenk bekommen haben, wie niemand anders sonst je bekommen kann. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wir sind reich beschenkt von Gott. Und vielleicht, wie wir das in der Einleitung gehört haben, wird uns der Blick oft verstellt für diesen Reichtum, den wir in Gott haben, weil wir so beschäftigt sind mit den ganzen Konsummöglichkeiten, die wir haben, mit den ganzen Annehmlichkeiten, die uns geboten werden, dass wir den Blick für das Eigentliche, für den wirklichen Reichtum, den wir im Leben haben, wie verstellt wird. Wer Gott gegenüber dankbar ist, der wird auch von Menschen vieles dankbar entgegennehmen. Das wird seinem Leben eine positive Ausstrahlung geben. Ich kann euch sagen, dankbare Menschen haben immer eine positive Ausstrahlung, mit denen sind wir immer irgendwie gerne zusammen. Danken wir doch dem Herrn ganz frisch und fröhlich. Ich weiß nicht, jeder Christ ist gleich geschnitzt und gestrickt. Da gibt es Christen, die sind von Geburt an fröhlich veranlagt, die haben so ein sonniges Naturell. Und dann gibt es halt solche, die sind eher schwermütig. Je nachdem fällt es dem einen etwas leichter als dem anderen. Aber betrachten wir doch einmal diese Folie. Was sehen wir da? Schwarzer Punkt. Offensichtlich, ja? Was sehen wir noch? Ein weißes Blatt. Genau. Zuerst sehen wir doch den schwarzen Punkt, oder? Aber was ist größer? Das weiße Blatt. Das ist doch das Problem, das wir haben. Dass wir fixiert sind auf das, was in unserem Leben schwierig ist. Und dass wir das Helle gar nicht mehr sehen. Ich kann euch garantieren, ihr könnt jetzt alle rausgehen und sagen, ja, das war schön und das war nett. Und einer sagt, das war das Letzte, was du gesagt hast. Hätte gerade zu Hause bleiben können. Was denkt ihr, an was studiere ich rum heute beim Mittagessen? Was denkt ihr, was beschäftigt mich? Der eine, der sagt, er hätte zu Hause bleiben können. So blöd sind wir. So blöd. Oft ziehen uns verhältnismäßig kleine Probleme in ihren Bann. Wir sind so auf sie fixiert, dass wir für das Schöne im Leben blind sind. Friedrich Nietzsche sagte, wer ständig in den Abgrund schaut, stürzt hinein. Wenn wir uns vorwiegend auf die schwarzen Punkte in unserem Leben konzentrieren, dann werden wir das Leben des Lebens und des Glaubens nicht mehr froh und werden nie wirklich dankbar werden. Nehmen wir mal ein Ehepaar, das in einer schwierigen Phase steckt, das gibt's ja, oder? Ganz natürlich wird man sich auf die Problempunkte konzentrieren, auch in der Seelsorge. Man wird das Problem hin und her betrachten von allen Seiten, links und rechts, oben und unten. Und je mehr man sich mit dem Problem beschäftigt, je verfahrener scheint die Situation zu werden. Und oft ist es so, wie wenn man in einer offenen Wunde mit einem spitzen Gegenstand herumstochert. Bis dahin, und das erschüttert mich dann zutiefst, bis dahin, dass Ehepaare sich so verletzen können, dass sie sagen, eigentlich habe ich dich nie wirklich geliebt. Das finde ich die größte Katastrophe, was man in einer Ehe sagen kann. Eigentlich habe ich dich nie wirklich geliebt. Das stimmt einfach zu 99% nicht. Das ist nur eine Aussage, weil man diesen blöden Punkt so fixiert, dass man den Blick fürs Gesamte verliert. Ich kann die gemeinsame Zeit, und ich meine jetzt nicht, dass man das Problem aussortieren kann, aber man kann es wirklich ein bisschen anders angehen. Ich kann die ganze gemeinsame Zeit von Freundschaft über Heirat, über die Geburt der Kinder mir vor Augen führen. Ich kann selbst in einer Ehekrise Gott für meinen Partner danken. Ich kann danken, dass er oder sie für die Familie sorgt. Danken für all das Schöne, was man miteinander erlebt hat und so weiter. Ich glaube, dass wir so die Schwierigkeiten in einer Beziehung wesentlich entschärfen können. Wir lösen nicht dieses Problem damit. Aber wenn wir das Umfeld betrachten, dann können wir dieses Problem eher lösen, als wenn wir nur dieses Problem von links, von rechts, von unten, von oben einfach fixieren. Wer dankbar ist, der ist reich, sehr reich. Wer im Leben alles als selbstverständlich hinnimmt, der wird vom Leben nur enttäuscht. Er kann sich über nichts wirklich freuen. Und wer sich nicht freuen kann, ist schließlich ein armer und bedauernswerter Mensch. Was haben wir dann im Leben, wenn wir uns nicht einmal mehr freuen können? Menschen, für die alles selbstverständlich ist, sind unersättlich. Denn ihre Ansprüche steigen dauernd. Sie meinen, sie hätten auf alles Anspruch. Und deshalb sind sie auch nicht dankbar. Sie können gar nicht dankbar sein. Diese Undankbarkeit ist auch der tiefe Grund, weshalb Menschen sich vom Schöpfer entfernen. Paulus erklärt das im Römerbrief. Trotz allem, was die Menschen über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt. Und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihrem Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Sie waren nicht dankbar. Sie hatten den Eindruck, das ist selbstverständlich, alles ist selbstverständlich. Die Menschen sagen doch heute sehr selten, dass sie es Gott verdanken, dass es ihnen gut geht. Wenn es ihnen schlecht geht, dann darf Gott schon daran beteiligt sein. Aber wenn es ihnen gut geht, dann geht es ihnen gut, weil sie gut sind. Ich bin gut. Wenn ich an mich glaube, schaffe ich's. Ich muss nur genug Glauben an mich selbst haben. So wird das propagiert. Und wir leben einmal mehr in der momentanen Wirtschaftskrise, wohin das führt, wenn wir so leben, wie wenn alles selbstverständlich wäre. Und wir das Recht auf noch mehr hätten. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ich habe immer so ein Lied im Kopf, ich weiß nicht, wer das noch kennt. Ich will alles und noch viel mehr. Besser könnte man unsere Gesellschaft gar nicht charakterisieren. Alles, alles und noch viel mehr. Und wenn ich noch viel mehr habe, bin ich immer noch nicht zufrieden. Und das, was ich mehr bekomme, das habe ich verdient. Ich habe ja nichts gegen große Gehälter, aber ich staune immer, wie Leute, die so gut verdienen, mehrere Millionen, 20, 30, 40, sie immer noch die tiefe Überzeugung haben, sie hätten das verdient. Ich mag es ihnen gönnen, aber das hat mit Verdienen nichts mehr zu tun. Andere arbeiten genauso viel und verdienen weniger. Wie gesagt, die können. Ich habe mit dem nicht so ein großes Problem, weil mir ist es viel wichtiger, was sie mit dem Geld machen, als wie viel sie bekommen. Aber dass wir es verdient haben, ist ein ganz anderes Thema. Wir meinen alle, wir hätten doch so viel verdient. Im Alten Testament heißt es schon, sie geben auch noch damit an, dass sie so unersättlich sind. Nichts zählt bei ihnen, nur ihr Gewinn. Sie danken dir nicht, Gott, sie lästern dich nur. Das ist doch ein Abbild unserer Gesellschaft. Immer mehr, unersättlich. Und dann Gott noch lästern. Als das Volk Israel von Ägypten nach Kanaan zog, versorgte sie Gott jeden Tag mit genügend Essen und genügend Wasser. Das waren 1 bis 2 Millionen Menschen in der Wüste. Stellt euch dieses Wunder vor. Das muss mal jemand nachmachen. 1 bis 2 Millionen Menschen in einer Wüste mit Essen und Trinken zu versorgen. Das ist nicht so einfach. Wir hätten schon ein Problem, wenn ich jetzt sagen würde, heute Mittag essen wir hier miteinander zu Mittag. Ich sehe dann schon, wie einige schon rotieren, die können mir dann gar nicht mehr zuhören. Die denken, ja, wie spinnt der eigentlich? Die Läden sind zu und ja gut, wir können ja im Mikro, im Hauptbahnhof und so, irgendwie bringen wir das schon zusammen. Also einige hätten schon bereits Stress, einige haben vielleicht jetzt schon Stress, weil sie denken, ich muss jetzt nach Hause, weil dann muss ich noch das Mittagessen parat machen oder wie auch immer. 1 bis 2 Millionen Menschen hat Gott versorgt tagtäglich. Doch statt darüber zu staunen und dankbar dafür zu sein, dass das alles so wunderbar klappt, jammerte und klagte das Volk. Obwohl sie ja wussten, das ist ja nur eine Übergangsphase, wenn sie nicht so gejammert hätten, wäre das in 1 bis 3 Monaten vorbei gewesen. Aber sie jammerten drauf los. Was in Tat und Wahrheit ein riesiges Wunder war, das sie jeden Tag erlebten, war es zur Selbstverständlichkeit geworden. Sie wollten mehr. Mehr Abwechslung beim Essen und Trinken. Und durch ihr Verhalten zogen sie den Zorn Gottes auf sich. Jesus musste mit solchen Undank oft auch hinnehmen. Als er 10 Männern von ihrem Aussatz heilte, fand offensichtlich nur einer könnte umkehren und bei Jesus sich bedanken. Er warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Jesus freute sich bestimmt über diesen Mann, aber er war enttäuscht über die anderen 9 Männer. Er fragte den Samariter, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Natürlich waren alle gesund geworden. Ein Wunder, das unsere Vorstellungskraft weit übersteigt. Und doch kam nur einer zurück. Nur einer fand es nötig, Jesus zu danken. Man kann die Enttäuschung von Jesus deutlich hören. Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Es kam keinem Israelit in den Sinn, zu Jesus zurückzukommen. Aber dieser eine, ein Ausländer, kehrte um sich zu bedanken. Deshalb wurde er nicht nur gesund, sondern er wurde gerettet für Zeit und Ewigkeit. Steh auf, sagt zu ihm Jesus, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Die anderen 9 waren gesund geworden, dieser eine wurde gerettet. Bist du gerettet? Gerettet wirst du, wenn du das tust, was dieser Mann tat. Wenn du zu Jesus kommst, dich bedankst, dass er dir das Leben geschenkt hat. Dieser Mann wusste, hier ist der, der Leben schenkt, und hier ist der, der mich gesund gemacht hat, und das ist nicht selbstverständlich. So ist er gesund geworden. Und du kannst heute im Gebet zu Jesus kommen und ihm danken für das Leben, das du auch geschenkt bekommen hast, ob du Christ bist oder nicht. Du hast das Leben, das du lebst, ist ein Geschenk Gottes. Nur, wir leben alle nur aus der Kraft Gottes. Keiner hat sich selbst erschaffen. Das Leben ist uns geschenkt. Und dann kannst du ihm auch danken, was dieser Mann natürlich noch nicht konnte, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist und auferstanden. Und dass er so dir ewiges Leben noch schenkt. Jesus wird dein Leben dann grundlegend verändern. Wer alles selbstverständlich hinnimmt, wird arm. Vergessen wir nie, Gott die Ehre zu geben, ihm den Dank zu erweisen, der ihm allein gehört. Im Psalm heißt es, auf mein Herz preise den Herrn und vergiss nie, was er für mich getan hat. Nun, vielleicht hat manche gedacht, du kannst gut reden da vorne von Dankbarkeit. Dir geht es ja offensichtlich gut. Aber was ich in diesem Jahr durchgemacht habe, ist nicht so einfach. Da kann man nicht einfach so dankbar in die Welt hinein leben. Das muss zuerst einmal verdaut und verkraftet werden. Stimmt. Es gibt ganz schwierige Lebensabschnitte, die uns an den Rand des Erträglichen führen. Und da bewirkt ein Aufruf zur Dankbarkeit mehr Frustration als Ermutigung. Und trotzdem schreibt Paulus nach Ephesus. Und Paulus hat ja viel, viel Leid durchgemacht. Dieser Paulus schreibt, dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Das musste ja kommen, denkst du. Klar musste das kommen. Ich kann ja die Bibel nicht abändern, was Paulus gesagt hat. Aber wenn wir meinen, dass Paulus damit meint, wir müssen für alles, was uns zustößt, danken, der hat meines Erachtens diesen Vers überhaupt nicht verstanden. Wie kann ich Gott danken, wenn eines meiner Kinder tödlich verunglückt? Soll ich beten, Herr, ich danke dir, dass mein Kind gestorben ist? Wie Freunde von uns, die eine Tochter verloren haben bei einem Autounfall, sollen wir heute an Weihnachten beten, Herr, wir danken dir, dass du uns dieses Jahr unsere Tochter verunfallen ließest? Herr, ich danke dir, dass ich jetzt eine Krebsdiagnose erhalten habe. Oder soll ich beten, Herr, ich danke dir, dass ich wieder in eine depressive Phase gekommen bin und mir die Freude zum Leben fehlt? Wir merken, wie absurd das ist. Das ist nicht normal, finde ich wenigstens. Oder jener junge Mann, der diesen Vers auch etwas missverstanden hatte. Als er sich in sein Auto setzte, bemerkte er, dass sein Autoradio geklaut wurde. Und als er das sah, dankte er zuerst Gott dafür, dass sein Autoradio geklaut wurde. Ich denke, wir müssen einfach auch das Hirn einstellen, wenn wir beten. Besser wäre vielleicht gewesen, er hätte etwas nachgedacht und gesagt, Herr, ich danke dir, dass mein Auto nicht gestohlen wurde. Autoradio kann ich noch verkraften. Er hätte für den Dieb vielleicht beten können oder weiß ich was. Aber ich bete doch nicht dafür und da bedanke mich, dass mein Autoradio geklaut wird. Wir können und sollen nicht für alles, was uns im Leben begegnet, danken. Das sehen wir sehr schön in den Psalmen. Dort wird nicht einfach die Reihenfolge eingehalten, die wir manchmal für so wichtig halten, oder? Zuerst danken und dann bitten und dann vielleicht klagen. So, das haben wir so, oder? Danken zieht nach oben, oder loben zieht nach oben, danken. Genau. Wir haben ja alle Sprüche drauf. Aber wenn es mir halt nicht drum ist zum Danken, dann kommt halt zuerst die Klage. Und das sehen wir so wunderschön in den Psalmen, wo oft zuerst einfach nur geklagt wird und man staunt, was da für eine massive Klage aufbricht. Was für ein Schmerz ausgedrückt wird. Und dann plötzlich wendet sich dieser Schmerz, dieses Klagen, verändert sich wie, und daraus bricht ein Lob Gottes hervor. Beim Psalmist musste man nicht sagen, du musst jetzt zuerst loben und wenn du gelobt hast, kannst du dann deine Probleme bringen. Das ist ein Witz. Wir können uns doch nicht einfach umkrempeln, wir sind doch keine Schauspieler, wir können doch unsere Gefühle nicht einfach umpolen. Wie wenn das Gott von uns erwarten würde. Wisst ihr, was das gibt? Das gibt psychische Leichen. Das gibt frustrierte Gläubige, die mir den Eindruck haben, ich muss etwas leben, was mit mir gar nicht übereinstimmt. So viele Erwartungen, die an mich gerichtet sind, ich kann gar nicht leben. Ich kann gar nicht atmen. Ich kann gar nicht sagen, was mich beschäftigt. Natürlich kann ich das sagen. Gott ermutigt uns dazu. Übrigens, werden wir auch im Neuen Testament dazu ermutigt, die Sorgen Jesus zu bringen. Es wird nicht verlangt, dass wir für die Sorgen danken. Dankt alle Zeit für eure Sorgen. Hat jemand das je gelesen? Ich nicht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dürfen unsere Anliegen ihm bringen. Wir dürfen also Gott gegenüber unsere Sorgen und Bitten äußern. Er erwartet von uns keine Schwärmerei, dass wir über das jubeln und dafür dankbar sind, was uns schmerzt. Aber, und das ist wichtig, in allem Schmerz gibt es genügend Gründe, Gott zu danken. Jederzeit kann ich ihm für meine Erlösung danken. Jederzeit. Ich möchte dich mal fragen, wann hast du das letzte Mal Gott dafür gedankt, dass du erlöst bist und ein Kind Gottes? Das gehört in meinen Gebeten zu meinem täglichen Dank. Der kommt nicht immer emotional, so begeistert. Ich danke dir, dass du mich erlöst hast und so weiter. Aber ich habe mir angewohnt, immer zu danken, dass ich erlöst bin durch den Tod Jesu Christi. Das ist das Fundament meines Lebens. Das ist das Geschenk meines Lebens. Dafür kann ich immer danken, egal wie es mir geht. Ich habe immer einen triftigen Grund, um Gott zu danken. Ich kann ihm beispielsweise sagen, Herr, mir geht es so schlecht, ich weiß nicht einmal, wie lange ich noch leben werde. Und eigentlich würde ich noch gerne leben. Und das macht mir Angst. Doch ich will dir von Herzen danken, dass ich mit all meinen Nöten zu dir kommen kann. Ich danke dir, dass du sagst, dass ich alle Sorgen dir bringen darf. Und ich danke dir, dass ich trotz allem in dir geborgen sein kann, dass du mich erlöst hast. Ich kann in der größten Not, kann ich Gott dem meinen Dank bringen und muss die Not nicht verschweigen, ich muss meine Ängste nicht verschweigen. Aber durch das hindurch bricht immer wieder die Dankbarkeit durch. Die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben, sondern die am meisten danken können, hat mal jemand gesagt. Wie Søren Kierkegaard sagt, kommt alle Not vom Vergleichen. Statt darüber nachzudenken, was der andere mehr hat als ich, was ich noch besseres haben könnte, sollten wir uns darauf spezialisieren, für das zu danken, was wir haben, dann sind wir zufrieden. Und wenn wir vergleichen, die andere Frau hat eine schönere Küche als ich, warum habe ich nicht die bessere Küche? Ich diene doch so treu dem Herrn. Oder bei den Männern, der andere hat das bessere Auto als ich. Warum hat er jetzt so einen guten Kauf gemacht und ich nicht? Der andere hat eine Klimaanlage, ich nicht. Statt dass wir danken, danke, dass ich ein Auto habe. Danke, dass ich eine Küche habe und vor allem auch Essen zum Kaufen oder Geld zum Kaufen. Essen, ja, genau. Vielleicht nimmst du dir diese Tage einmal Zeit und lässt das vergangene Jahr Revue passieren und du wirst bestimmt viel finden, wofür du Gott danken kannst. Und dann danke ihm auch. Super ist natürlich, wenn wir nicht bis Ende Jahr warten und dann einen Rückblick machen und dann diese ganze Dankerei absolvieren. Sondern dass wir dankbar sind. Dankbar leben. Ich danke heute manchmal noch für Sachen, die Jahre zurückliegen. Immer mehr, immer älter. 10, 20 Jahre. Ich danke heute Gott ab und zu noch einmal für die Ausbildung, die ich machen durfte. Das war für mich ein absolutes Wunder. Natürlich danke ich für unsere Kinder. Die sind ja auch schon mittlerweile etwas älter. Ich danke für meine Frau, dass ich sie bekommen habe. Das liegt auch bald 30 Jahre zurück. Wir können auch für Dinge danken, die schon Jahre zurückliegen. Es muss nicht immer das Aktuellste sein. Das kommt dann noch dazu. Aber dass wir alles dankbar aus Gottes Hand nehmen. Wir danken fast jeden Tag, wenn wir miteinander beten, noch, dass wir in diesem Haus wohnen dürfen, wo wir sind, dass es uns so gut geht. Und dann gibt es immer, immer, immer einen Grund, und wenn es noch so finster ist, für den wir als Christen danken sollten. Der Hebräer schreibt das so, auf uns wartet das ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken. Das Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Wir wollen also dankbar sein. Wir haben die Herrlichkeit vor Augen. Diese Herrlichkeit haben wir vor Augen, weil Jesus für uns am Kreuz starb und auferstanden ist. Und da haben wir immer Grund zum Danken, immer. Leben wir das doch ganz praktisch. Und eben nicht nur sporadisch. Wenn es mal Ende Jahr ist und man dann halt Rückschau hält und denkt, ah ja, jetzt kann ich ja mal noch drüber nachdenken, was mir Gutes begegnet ist und nicht nur jammern, sondern dass das unsere Haltung wird, dankbar zu sein. Wenn ich für meinen Partner danke, dann kann ich einfach nicht nachher sofort wieder negativ über ihn reden und denken. Und wenn ich lerne, Gott zu danken für das, was er mir geschenkt hat, dann bleibt das in mir präsent, dass ich reich beschenkt bin. Das vergesse ich dann nicht so schnell. Nun, ich möchte mit diesem Vers des Paulus noch schließen, den er nach Thessalonik schrieb. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will. und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dankt Gott in jeder Lage. Und das kannst du. In der schlimmsten Lage kannst du Gott danken, dass du sein Kind sein darfst. Und dass du in ihm geborgen und gehalten bist. Das ist es, was er von uns will. Und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat, weil er für uns am Kreuz starb. Ich bete mit uns. Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, hast du uns erlöst durch deinen Sohn Jesus Christus. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, in eine Welt, die dich abgelehnt hat, aus Liebe zu uns. Und durch deinen Tod und deine Auferstehung hast du uns ewiges Leben geschenkt. Herr, und hilf, dass wir wirklich dankbare Menschen sind, an denen man es ablesen kann, dass wir dankbar und zufrieden sind, weil wir in dir geborgen sind, weil wir einen Reichtum haben, den wir geschenkt bekommen haben von dir. Ein Reichtum, der nicht zu übertreffen ist durch irgendetwas anderes. Wir danken dir und beten dich an. Amen.